sagen. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 23, zweite und dritte Beratung des von der Bundesregierung eingebrachten Gesetzentwurfs zur Umsetzung der Richtlinie EU 2024/1174 im Hinblick auf bestimmte Aspekte der Mindestanforderungen an Eigenmittel und berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten. Für die Aussprache wurde eine Dauer von 20 Minuten vereinbart und ich eröffne die Aussprache. Für die SPD hat das Wort der Abgeordnete Johannes Schraps.
Ja, verehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Man hat es schon an den einführenden Worten der Präsidentin gehört. Wir reden heute so spät abends über ein Gesetz, das auf den ersten Blick sehr technisch daherkommt. Wir sprechen über Mindestanforderungen an Eigenmittel und über berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten im Bankenbereich. Das passt nicht mal komplett auf unser Display. Und wenn wir dann auch gleich noch über Daisy Chains und über Liquidationseinheiten sprechen, dann haben viele Zuhörerinnen und Zuhörer hier im Saal wahrscheinlich nur noch Fragezeichen vor der Stirn. Aber um diesen ganzen Begrifflichkeiten ein bisschen mehr Plastik zu verleihen, es trägt eigentlich eine ganz einfache Frage in sich. Wer trägt im Finanzsystem im Krisenfall die Lasten? Sind es am Ende die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, wie das in der Finanzkrise rund um das Jahr 2008 tatsächlich leider in Teilen der Fall war? Oder sind es die Banken und ihre Eigentümer, die die Kosten zahlen? In vielen Bereichen haben wir die Finanzmärkte seit 2008, 2009 bereits deutlich besser reguliert und für mehr Sicherheit in diesem Bereich gesorgt. Und mit diesem Gesetz, das wir heute Abend beschließen wollen, stellen wir sicher, dass auch Banken mit sehr komplexen Konzernstrukturen ausreichend eigene Puffer vorhalten müssen, verehrte Kolleginnen und Kollegen. Und das ist gut so. Wir bringen mit dem Gesetz heute Abend unsere Regeln in Einklang mit der entsprechenden EU-Richtlinie. Wir stärken damit die Stabilität des Finanzsystems und damit schützen wir natürlich die Realwirtschaft, wir sichern Arbeitsplätze und wir sichern die Ersparnisse der Menschen. Und was regeln wir eigentlich ganz konkret? Diese EU-Richtlinie richtet sich an Bankengruppen mit sogenannten Daisy-Chain-Strukturen. Entwicklungspolitiker haben davon schon mal gehört, mit Blick auf Lieferketten zum Beispiel. Das sind im Finanzbereich Konzerne, in denen Tochtergesellschaften, häufig übrigens sogar mehrere, hintereinander geschaltet sind. Und über sogenannte indirekte Beteiligungsketten sind sie natürlich mit dieser Muttergesellschaft verbunden und stellen dieser häufig auch Kapital bereit. In solchen Fällen ist es im Krisenfall, wenn so eine Bank oder so ein Bankenkonzern eben in Schieflage gerät, auch sehr schwierig, Verantwortlichkeiten ganz klar zuzuordnen und etwaige Verluste dann eben auch sinnvoll zu verteilen. Und unser Gesetzentwurf heute Abend, der sorgt hier nun für Ordnung, denn er stellt sicher, dass in solchen Konzernstrukturen sehr klar geregelt ist, wer im Ernstfall welchen Teil der Verantwortung trägt. Verluste sollen da nicht irgendwo in Konzernen verschwinden oder auch einzelne Tochtergesellschaften überfordern, sondern sie sollen genau dort aufgefangen werden, wo sie tatsächlich entstehen, und zwar durch Eigentümer und Gläubiger und nicht durch die Allgemeinheit, verehrte Kolleginnen und Kollegen. Die Bankenabwicklung machen wir damit noch praxistauglicher und stärken ein ganz wichtiges Grundprinzip, nämlich zuerst haften die, die Gewinne machen und nicht Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Und das ist ein wichtiger Punkt. Für uns als Sozialdemokraten war dabei auch entscheidend, dass wir die europäische Richtlinie 1:1, also ohne Goldplating, umsetzen. Darauf haben wir uns auch mit den Kolleginnen und Kollegen der Union im Koalitionsvertrag verständigt, und das halten wir in diesem Gesetz auch ganz genau ein. Europa macht klare technische Vorgaben, und wir setzen sie national um. Aber wir legen eben national auch keine zusätzlichen Lasten mehr obendrauf, die insbesondere kleinere oder mittlere Institute unnötig belasten würden. Richtig so, verehrte Kolleginnen und Kollegen. Und am Ende geht es bei diesem Gesetz, wie so oft im Banken- und Finanzmarktbereich, um Vertrauen. Vertrauen, dass die Bürgerinnen und Bürger in uns haben können, dass aus der Finanzkrise gelernt wurde und dass wir ausreichende Vorkehrungen treffen, damit Verluste eben nicht wieder sozialisiert werden. Dieses Gesetz trägt einen wichtigen Teil dazu bei. Es stärkt die Widerstandsfähigkeit unseres Finanzsystems, sorgt für faire Lastenverteilung und es schafft für Klarheit für die Aufsichtsbehörden und für die Kreditinstitute. Deshalb ist es gut, dass wir dieses Gesetz heute Abend beschließen. Ich werbe um Zustimmung. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Für die AfD-Fraktion hat jetzt das Wort der Abgeordnete Rainer Groß.
Ja, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Bürger, zu mittelspäter Stunde noch mal ein Deep Dive in die europäische Bankenregulierung. Schwere Kost. Zum Aufwecken erst mal eine Frage an alle. Wissen Sie alle, was eine Daisy Chain ist? Nein, das habe ich mir gedacht. Es ist eine Gänseblümchenkette. So nennen IT-Experten das Zusammenschalten von Monitoren an einem PC. Und so bezeichnet der Gesetzentwurf die Materie, über die wir heute Abend reden. Ich finde das Bild etwas unpassend. Insbesondere könnten deutsche Gesetzentwürfe auf blümerante Anglizismen verzichten. Die EU-Bankenregulierung kann es leider nicht. Aber vielleicht hilft uns der Kontext, in dem die Bundesregierung ihren Entwurf stellt. Sie möchte im Einklang mit der UN-Agenda 2030 Transformation unserer Welt für eine nachhaltige Entwicklung stehen. Also, verehrte Bundesregierung, jetzt wird es aber Zeit. Noch 5 Jahre bis zur globalen Nachhaltigkeit, und wir sind noch bei den Gänseblümchenketten. Und warum bedarf es des Bezuges auf ein Sustainable Development Goal der UN? Nein, sehr verehrte Damen und Herren, dessen bedarf es nicht. Es bedarf ausschließlich deutscher Interessen, um deutsche Gesetze zu machen. Und mit der AfD in der Regierung wird das auch wieder erste Priorität sein. Mit dem Gesetzentwurf der Bundesregierung werden deutsche Interessen wieder einmal hinter die der EU gestellt. Was verbessert diese Änderung im Sanierungs- und Abwicklungsgesetz für uns? Denn um nichts anderes handelt es sich, Herr Schraps. Es ist lediglich eine Vorschriftenänderung, mehr nicht. Das Gesetz wird ja nicht komplett neu gefasst. Was bringt uns die Ausnahme von zusätzlichen Verlustpuffern wirklich? Das klingt ja erstmal nach Erleichterung. Wir meinen aber mitnichten. Denn das Ganze ist Bestandteil einer weit überzogenen EU-Bankenregulierung im Rahmen der sogenannten Bankenunion, die Geschäftstätigkeit durch Bürokratie ohne einen greifbaren Nutzen ausbremst und Scheinsicherheit bringt. Die Reaktion der EU auf die Finanzmarktkrise, die von Amerika ausging, Sie hatten es erwähnt, war eine europäische Bankenaufsicht mit stetig wachsenden theoretischen Regularien, während die USA entsprechende Überregulierungen derzeit zurücknehmen. Verschiebung von Basel IV, 15% weniger Eigenkapitalanforderungen, weniger Aufsichtsbürokratie durch die Fed, Ausstieg der amerikanischen Banken aus klimaideologischen Vorgaben, Ende der Net Zero Banking Alliance in Richtung der Grünen. Das freut einen natürlich. Daran sollten wir uns dringend ein Beispiel nehmen. Stattdessen misstrauensgeleitete EU-Bankenregulierung mit sklavischen Planvorgaben und Behördenaufwuchs. SRB, MREL, Leverage Ratio, NSFR, IRBA und RWA sowie on top jährliche Bankenstresstests, die Hunderte von Mitarbeitern binden. Ein Riesenaufwand. Wofür? Seit Einführung des europäischen Abwicklungsregimes gab es in Deutschland keinen Fall, in dem ein Abwicklungsplan nach dem europäischen einheitlichen Abwicklungsmechanismus durchgeführt wurde. Dieser Mechanismus, wonach Banken genügend Bail-in-fähige Verbindlichkeiten halten müssen, ist ein rein theoretisches Konstrukt. Der ist sogar kontraproduktiv. Denn entweder, Herr Schraps, hören Sie bitte zu, man ist too big to fail, dann kommt der Steuerzahler, siehe Commerzbank, oder die nationalen Sicherungen greifen, wie im Fall von Sparkassen und Genossenschaftsbanken, die dann fusioniert werden. Das möchte ich Ihnen an einem Beispiel erläutern. Die HSH Nordbank, ehemals Landesbank, wurde 2018 erst von der öffentlichen Hand mit Milliarden Euro aus der Schiffspleite gerettet. Dann musste sie auf Druck der EU wegen dieser Regeln, über die wir hier reden, an amerikanische Investoren verkauft werden. Die streichen heute die Sanierungserfolge ein und bestimmen die Geschäftspolitik der neuen Hamburg Commercial Bank. Der Verlust bleibt beim deutschen Steuerzahler. Der beste Schutz gegen das Risiko von Finanzkrisen sind lokal starke Banken, risikoadäquat kapitalausgestattet, national beaufsichtigt, welche die Kreditversorgung unbürokratisch handhaben können. Leider gilt auch bei diesem Gesetzentwurf, zentrale Finanzstabilitätskompetenzen bleiben in Brüssel, und die machen nichts sicherer und nichts besser. Die Ausnahmen von Liquidationseinheiten behindern sogar sinnvolle Insolvenzvorhaben, weil nur ein Gesamtabwicklungsplan möglich ist. Wenn wir die deutsche Wirtschaft beleben wollen, dann können wir das nicht einer EU überlassen. Sie kann es nicht. Es bedarf eines Rückbaus dieser Mechanismen und mehr unternehmerischer Freiheit. So sieht es auch die deutsche Kreditwirtschaft. Sie spricht sich gegen eine überzogene Regulierung auf der EU-Ebene aus. Lassen Sie uns also unsere deutsche Kreditwirtschaft stärken mit drei Säulen, wie wir sie auch kennen. Dieser Gesetzentwurf nicht, und wir lehnen ihn deshalb ab. Vielen Dank.
Für die CDU-CSU-Fraktion hat jetzt das Wort die Abgeordnete Mechthilde Wittmann.
Frau Präsidentin, Kolleginnen und Kollegen, in der Tat beraten wir gerade einen Auszug aus dem sogenannten Brubeck, das wir vorhernehmen müssen. Und wir tun dieses, weil es notwendig ist. Und deswegen wäre es gut, wenn wir die Debatte jetzt genau darauf zu dieser späten Stunde auch konzentrieren. Wir erfüllen mit diesem Gesetzentwurf ganz einschlägige EU-Vorgaben, und ich bin ganz ehrlich froh, dass wir diese Vorgaben mittlerweile haben und dass wir das Rüstzeug in der Europäischen Union gemeinsam geschaffen haben nach der Banken- und Finanzkrise. Denn wir wissen, die macht eben nicht an der Grenze Halt, sondern sie zieht sich fort über die Grenzen hinweg. Und wir sind froh, dass wir diesen EU-Binnenmarkt haben, wo dies so ist, denn davon profitiert kaum ein Land so sehr wie Deutschland. Und deswegen ist es zwingend notwendig, dass wir eben diese Regularien so genau einsteuern, dass wir in so eine Krise nicht mehr kommen können, aber gleichzeitig uns genau anschauen, wo müssen wir ein Stück weit nachsteuern. Nichts anderes tun wir mit diesem Gesetzentwurf. Wir steuern im nationalen Recht nach und machen damit auch die noch ausstehende Rechtsanpassung im sogenannten Sanierungs- und Abwicklungsgesetz endlich rechtssicher. Das sind eben Dinge, die muss man erst mal verstanden haben, bevor man reden möchte. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir fügen neu einen Paragraphen 49h, einen 2 Absatz 3 Nummer 38a. Kurz und gut, es ist tatsächlich ein technisch komplexes Thema, aber mit dem wir eben am Ende die Dinge vereinfachen. Es geht um Komplexität und es geht um Verflechtung im SAG. Und dieses versuchen wir so aufzulösen, dass unsere Banken künftig eben keine Mehrregulierung haben, sondern im Wettbewerb besser dastehen. Verpflichtet sind wir dazu seit dem 13. November 2024. Bis dahin hätten wir schon umgesetzt haben müssen. Ein Vertragsverletzungsverfahren ist eingeleitet, und deswegen bitte ich Sie alle, dass Sie das jetzt mit uns umsetzen, damit wir dieses abwenden können und damit wir genau das tun, was Kollege Schwab so gut schon erklärt hat. Die sogenannten Gänseblümchen, die ich so nett formuliert finde an dieser Stelle, sollen beschreiben Bankengruppen mit komplexen und mehrstufigen Konzernstrukturen, die damit in all ihren Tochtergesellschaften jeweils für ihre Risiken bestimmte Puffer aufbauen müssen, nämlich die Eigenmittelanforderungen. Und die müssen jetzt so wieder runterbegrenzt werden, dass eben im Falle einer Insolvenz es nicht einerseits zur Ansteckungsgefahr zu den Töchtern kommt, gleichzeitig die Puffer nicht überzogen und dupliziert sind. Kurz und gut, es eine sachgerechte Verteilung dieser Verlustpuffer gibt und damit eben unverhältnismäßige Belastungen auch einzelner Tochtergesellschaften vermieden werden, meine Damen und Herren. Darum geht es in Wirklichkeit bei diesem kleinen, hübschen Gesetz, das wir jetzt gemeinsam tun. Wir kommen so zu einer konsolidierten Betrachtung einer solchen Konzernstruktur. Wir ordnen durch interne Instrumente und Verlustpuffer so zu, dass wir auf diese Art und Weise sauber durch eine mögliche Schwierigkeit kommen und vermeiden die Doppelzählung von Kapital- und Schuldtiteln. Und auf diese Art und Weise, meine sehr verehrten Damen und Herren, sind und bleiben unsere Banken resilient, und zwar auch dann, wenn es um eine größere Konzernstruktur geht. Wir haben nur sehr wenige, leider noch davon hier in Deutschland. Umgekehrt, wir haben Gott sei Dank unsere gut 80% in den kleineren Bankeneinheiten, die durch die Institutssicherung gut abgesichert ist. Das ist unser nächstes Thema. Ich danke Ihnen, wenn Sie heute mit den Schritt mit uns gehen. Es ist der richtige Schritt, damit die Banken gut reguliert sind. Vielen Dank.
Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen hat jetzt das Wort der Abgeordnete Sascha Müller.
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Mit diesem Gesetzentwurf soll eine EU-Richtlinie 1:1 umgesetzt werden. Es geht um technische Vorgaben für den sogenannten Daisy-Chain-Ansatz. Klingt kompliziert, ist aber schnell erklärt. Innerhalb von Konzernen wird hiermit festgelegt, wie Banken ihre Eigenmittel und Verbindlichkeiten anrechnen dürfen. Es soll verhindert werden, dass Beträge doppelt gezählt oder einzelne Tochterunternehmen übermäßig belastet werden. Und aus unserer Sicht ist das, was in dieser Richtlinie und dieser Umsetzung steht, auch sachgerecht. Ebenfalls ist vorgesehen, dass kleinere Institute weiterhin von diesen Anforderungen ausgenommen werden. Auch das ist angemessen und verhältnismäßig. Die Regelung, um die es hier geht, war ursprünglich Teil des sogenannten CMDI-Pakets, der Reform der Bankenabwicklung in Europa. Ziel ist es, Lücken zu schließen in der Regulierung von Banken, wenn diese in eine Schieflage geraten. Der Abwicklungsrahmen wird gestärkt.
Banken sollen sich in Krisensituationen durch Umstrukturierung selbst retten können, auch weil die Eigentümer und Gläubiger stärker in die Haftung genommen werden. Denn die wichtigste Lehre aus der Finanzkrise bleibt: nie wieder Steuergeld für Bankenrettungen. Und ich freue mich sehr darüber, dass es kürzlich eine politische Einigung zum CMDI-Paket in Brüssel gab. Dies wird nach der nationalen Umsetzung Banken krisenfester machen. Und der Prozess hat gezeigt, dass es möglich ist, das europäische Recht zu stärken und zu harmonisieren, ohne dabei unsere besondere Bankenlandschaft in Deutschland zu übergehen. Die Bankenlandschaft in Deutschland fußt bekanntlich auf drei Säulen: die privaten Banken, die Sparkassen und die Volksbanken. Gerade Sparkassen und Volksbanken bilden ein gewachsenes regionales und dezentrales Netz. Sie kennen die Bedürfnisse unserer vielen mittelständischen Unternehmen ganz genau. Und Dezentralität schafft Stabilität, gerade in Krisenzeiten. Und ich bin inzwischen optimistisch, dass wir endlich zu einer echten europäischen Bankenunion kommen und gleichzeitig es schaffen, die Besonderheiten unserer Bankenlandschaft zu berücksichtigen. Klar ist natürlich, dafür braucht es, wie beim CMDI-Paket, Kompromisse von allen Mitgliedstaaten. Wir brauchen die Kompromissbereitschaft anderer Staaten auch dort, wo Vereinfachung vor allem deutsche Institute betrifft, etwa bei den Vorschlägen zur proportionalen Regulierung. Vereinfachen wohlgemerkt, keine pauschale Deregulierung. Vereinfachungen, die trotzdem zu mehr Stabilität führen, weil eine feste hohe Verschuldungsquote vorgegeben wird und Banken ihre Bilanz nicht mehr mit komplizierten Modellen schönrechnen können. Davon profitiert am Ende nicht nur die kleine Bank vor Ort, sondern auch die Aufsicht. Dem vorliegenden Gesetzentwurf stimmen wir zu und freuen uns auf hoffentlich baldige weitere Fortschritte in diesem Bereich.
Die beiden Abgeordneten Lisa Schubert und Philipp Hoffmann geben ihre Reden zu Protokoll. Und damit schließe ich die Aussprache. Wir kommen zur Abstimmung über den von der Bundesregierung eingebrachten Gesetzentwurf zur Umsetzung der Richtlinie EU 2024/1174 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. April 2024 zur Änderung der Richtlinie 2014/59/EU und der Verordnung EU Nummer 806/2014 im Hinblick auf bestimmte Aspekte der Mindestanforderungen an Eigenmittel und berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten. Der Finanzausschuss empfiehlt in seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 3111 den Gesetzentwurf der Bundesregierung auf Drucksachen 2509 und 2964 anzunehmen. Ich bitte diejenigen, die dem Gesetzentwurf zustimmen wollen, um das Handzeichen. Das ist die Fraktion Die Linke, die SPD-Fraktion, Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, die CDU-CSU-Fraktion. Wer stimmt dagegen? Das ist die AfD-Fraktion. Gibt es Enthaltungen? Das ist nicht der Fall. Damit ist der Gesetzentwurf in zweiter Beratung angenommen. Dritte Beratung und Schlussabstimmung. Ich bitte diejenigen, die dem Gesetzentwurf zustimmen wollen, sich zu erheben. Das ist die Fraktion Die Linke, die Fraktion SPD, Fraktion Bündnis 90 Die Grünen und die CDU-CSU-Fraktion. Wer stimmt dagegen? Das ist die AfD-Fraktion. Gibt es Enthaltungen? Das ist nicht der Fall. Damit ist der Gesetzentwurf angenommen. Ich rufe auf Tagesordnungspunkt